Ja, wir sind in unserer Sommerreihe mit Jesus im Sommerurlaub und heute geht es um eine Städtetour. Wir hatten schon Bootsausflüge, Strandspaziergänge, Gasthäuser und andere Urlaubsorte. Heute also mal die Städtetour. Das ist ja für uns als Christustreff nicht so typisch, zumindest als Urlaubsreise nicht. Wenn wir als Christustreff in Urlaub fahren, dann fliehen wir immer die Großstadt Marburg, die wir ja gewöhnt sind, und gehen also an entlegene Orte, wie zum Beispiel an Ostern waren wir als Christustreff in den Dünen bei Cuxhaven, keine Stadt weit und breit, noch nicht mal ein Ort, naja, ein kleiner. Arensch und Behrensch gibt es dort in der Nähe, aber nicht viel mehr anderes und sonst viel Wiesen und Meer. Und letzte Woche waren wir zusammen in Kloster Volkenroda. Das ist in einem schönen Ort in Thüringen. Wer ihn sucht auf der Karte, die letzte Postleitzahl Deutschlands, 99998. Da findet man Volkenroda und so ungefähr fühlt sich das auch an, wenn man dahin fährt. Also man fährt lange über Land und dann kommt man in dieses wunderschöne alte Gemäuer, was wirklich mitten im Lande steht. Auch nicht gerade eine Städtetour. Aber wir haben ja hier als CT sonst die Großstadt. Deswegen müssen wir also aufs Land gehen. Glücklicherweise habe ich in den letzten Monaten auch noch mal privat Urlaub machen können. Unter anderem war ich zum ersten Mal in meinem Leben in Paris. Ein Wochenende. Und das war mal richtig schön. Städtetour, das war auch sehr nett. Ansonsten habe ich ja, und da haben wir ja auch als CT, in Berlin und Jerusalem immerhin zwei Metropolen dieser Welt, wo wir auch als CT-Ableger haben. Und da habe ich auch eine Zeit lang gelebt und habe das da mal live erlebt, wie das funktioniert mit diesen Städtetouren. Wir haben ja dieses Hospiz dort direkt am Pilgerweg, also an diesem Weg, der zum Kreuz Jesu hinführt, wo also jeden Tag Tausende von Pilgern vorbeikommen. Karfreitag sieht man es immer in der Tagesschau. Da tragen die dann immer so Kreuze durch die Gassen und singen Lieder. Und direkt an diesem Weg liegt das Johannische Hospiz des Christustreffs. Und da kommen also dauernd diese Gruppen vorbei. Die einen tragen Kreuze und singen, die anderen haben so bunte Fähnchen oder bunte Regenschirme in der Hand und dann mit Kameras und so durch die Straßen. Eine Gruppe nach der anderen. Und wir haben natürlich auch dort das ein oder andere Mal dann solche Städtetouren geführt, also Reisegruppen durch die Straßen von Jerusalem. Einige von euch waren auch mal mit dabei bei so CT-Reisen. Und ich fand das immer sehr spannend zu erleben, wie, also für die, die es nicht wissen, meine Frau und ich, wir haben dort ein paar Jahre lang gelebt und gearbeitet in diesem Haus vom Christustreff. Und da hat man eben diese Städtetouren immer mal gemacht. Und ich fand das immer sehr spannend in mir selber zu erleben, wie unterschiedlich man so eine Stadt wahrnehmen kann, je nachdem, in welcher Rolle man da ist. Das erste Mal, als ich in Jerusalem da war ich ja selber als Besucher und Tourist dort mit der Kamera in der Hand und man freut sich über jeden Ausblick und denkt, ah, Jerusalem, so der Ausblick vom Ölberg, man sieht die Stadtsilhouette und dann geht man rein und dann riecht man die Gerüche und man fotografiert alles und das ist alles ganz toll irgendwie und spannend. Ich muss dazu sagen, ich war vorher sehr skeptisch. Ich habe mir gedacht, als Christ muss man nicht unbedingt nach Israel. Also ich bin eigentlich nicht so ein geborener Israel-Fan. Aber als ich da war und Urlaub gemacht habe, fand ich es dann doch sehr schön. Und dann, als wir dort hingezogen sind, um da zu arbeiten, hat die Stadt plötzlich eine ganz andere Rolle bekommen. Dann war das mehr so die Alltagsstadt, wo man überlegt, wo kaufe ich jetzt mal wieder was zu trinken, wo muss ich jetzt mal wieder meine Telefonrechnung bezahlen, wie komme ich am schnellsten von hier zur nächsten Tankstelle. Solche Banalitäten, die man dann so plötzlich in so einer Stadt ganz anders wahrnimmt und wo die Reisegruppen plötzlich nur noch ein Störfaktor sind, wenn man ganz schnell zur Post muss und dann aus dem Haus rausgeht und da ist gerade so eine 100-köpfige Pilgergruppe, die da bedächtig und inniglich ihr Lied singen und sich nicht fortbewegen. Und man versucht, sich dadurch zu kämpfen. Und plötzlich ist man also in einer ganz anderen Stadt. Ja? Nämlich in der Stadt des Alltags. Und dann gab es wieder eine andere Rolle, wenn ich sozusagen als Reiseführer dort Gruppen durch die Stadt geführt habe. Dann war ich weder selber Besucher noch einfach in meinem Alltag, sondern dann war ich Dienstleister für andere. Und habe versucht, sozusagen in die Stadt nahe zu bringen. Wir haben sogar so einen richtigen Reiseführerausweis gekriegt, den muss man da haben. Es gibt grüne und blaue Reiseführerausweise. Die blauen sind die staatlich geprüften und die grünen sind die kirchlich geprüften. Und da gibt es also immer schön Streit zwischen den beiden. Das ist sehr, sehr spannend, weil die staatlich geprüften natürlich ihre Fälle wegschwimmen sehen, wenn da kirchliche Leute einfach ihre Reisegruppen führen. Und die kirchlichen Leute sagen natürlich, Wir sind schon viel früher hier gewesen als ihr. Also es gab schon christliche Pilger nach Jerusalem vor ein paar tausend Jahren, nicht ein paar tausend Jahren, aber vor 1700 Jahren. Da gab es auch noch keine staatliche Reiseführerprüfung. Also so. Ne? Und dann gibt es also immer dieses Hickhack. Wir sind ja immer schön mit unserer grünen Karte vor unseren Reisegruppen her. Ne? Und dann einmal bin ich von so einem blauen Reiseführer angesprochen worden. Und der sagte dann, ihr dürft hier nicht hin mit eurer Gruppe. Und ich sage, wieso nicht? Und sagte, das ist kein christlicher Ort. Ihr dürft mit der grünen Karte natürlich nur zu christlichen Orten, weil es ist ja eine christliche Karte. Das war nun zufällig auf Masada. Und dann habe ich versucht, ihm zu erklären, warum Masada auch für Christen sehr wichtig ist. Das ist diese Festung, wo die letzten Juden hingeflohen sind nach der Zerstörung von Jerusalem, was ja schon im Neuen Testament auch angekündigt ist, wo Jesus sagte, wenn die Römer euch belagern, dann guckt, dass ihr in die Berge flieht. Und das haben einige Juden auch gemacht, durch so unterirdische Tunnel nach Masada. Insofern ist das auch Teil von unserer Geschichte. Habe ich dann versucht zu erklären, er hat es mir nicht geglaubt, aber naja. Übrigens, für die, die es interessiert, guckt mal im Internet, vor 3 Tagen hat man in Jerusalem in einem dieser unterirdischen Tunnel, wo die damals geflohen sind, vor 2000 Jahren, ein original römisches Schwert aus dieser Zeit gefunden. Gibt's auch Bilder im Internet, so ein schönes, langes Schwert, sehr gut erhalten, in einer Lederscheide noch drin. Also sowas hat man noch nie gefunden aus der Zeit. Das muss noch von einem der römischen Soldaten gewesen sein, der die Juden noch verfolgt hat in diesem Tunnel. Und dann hat er sein Schwert da verloren. Naja, aber das nur am Rande. Solche Dinge kann man dann sehen bei einer Städtetour. Es lohnt sich. Aber diese Beobachtung der unterschiedlichen Rollen, wie kann man eigentlich eine Stadt sehen? Je nachdem, mit welchen Augen man sie sieht, wird man sie ganz unterschiedlich wahrnehmen. Hat mich ins Nachdenken gebracht zu der Frage, wie hat eigentlich Jesus die Städte gesehen, in denen er war. Und wie sehen wir eigentlich die Städte, in denen wir leben? Wenn ihr so durch die Straßen von Marburg geht, mit welchem Blick nehmt ihr die Menschen hier wahr und die Stadt hier wahr? Ist das sozusagen die Besuchsstadt? Ihr kommt nach Marburg vielleicht jetzt im Sommerurlaub und sagt, oh, schönes Schloss, schöne Straßen, so. Die Besucherperspektive. Oder ist es die Alltagsperspektive? Naja, ich studiere halt hier. Muss ich gucken, wie ich möglichst schnell zur Uni komme. Wo ist der nächste Teegut, wo ich einkaufen kann? Und so weiter. Wo fährt der nächste Bus ab? Oder ist es die Rolle eines Dienstleisters? Von jemandem, der dieser Stadt und den Menschen hier dienen möchte. Und das ist nochmal eine ganz andere Perspektive. Um diese geht es in dem Bibeltext, um den es heute geht, aus Matthäus. Ich fange aber mit einem anderen an, nämlich einem Text aus Lukas, wo Jesus nach Jerusalem kommt mit seiner kleinen Reisegruppe, mit den Jüngern. Und er sieht Jerusalem, das ist in Lukas 19 beschrieben. Und da heißt es, als er Jerusalem sah, fing er an zu weinen. Und dann hat er zu dieser Stadt gesprochen. Ich finde das sehr spannend, dass Jesus nicht nur zu Menschen spricht, sondern auch zu Städten. Dass Jesus einer Stadt etwas zu sagen hat. Ich lese das mal vor aus Lukas 9. Lukas 9, es muss 19 sein. 19, 41 bis 44. Als er nahe an die Stadt herangekommen war, weinte Jesus über sie und sagte, wenn du nur begriffen hättest, in welcher Zeit du lebst und verstanden hättest, was dir wirklichen Frieden bringen kann. Aber jetzt bist du blind und kannst es nicht erkennen. Es wird die Zeit kommen, wo deine Feinde einen Belagerungsring um dich herum errichten und dich so umzingeln und von allen Seiten bedrängen werden. Sie werden dich und deine Kinder zu Boden schmettern. Keinen Stein werden sie auf dem anderen lassen und das alles, weil du den Zeitpunkt, an dem Gott dir begegnen wollte, nicht erkannt hast. Das ist das, was Jesus zu der Stadt Jerusalem sagt. Und ich habe mir überlegt, was würde Jesus wohl zu Marburg sagen? Wenn er oben den Wilhelmsturm wäre und die Stadt Marburg vor sich liegen sähe, welche Worte würde er finden? Vielleicht ganz ähnliche. Vielleicht würde er auch so weinen und würde sagen, wenn du doch erkannt hättest, in was für einer Zeit du lebst. Die Zeit, in der Gott dir begegnen wollte. Eigentlich geht es aber gar nicht heute um die Städtetour in Jerusalem, sondern um die Städtetour in Galiläa. Die ist aber sehr ähnlich. Deswegen war das gut, dass wir von Jerusalem hergekommen sind. In Matthäus 9, Vers 35 und die folgenden, das ist unser Predigtext heute, ist Jesus auf einer Städtetour im Norden des Landes, in Galiläa. Ich lese das mal vor. Jesus wanderte umher und gelangte so in alle Städte und Ortschaften. In den Synagogen lehrte er und überbrachte ihnen die gute Botschaft, die alles verändert. Die Botschaft, dass Gottes gute Herrschaft den Menschen nahe kommt. Dabei heilte er alle Krankheiten und körperlichen Gebrechen. Das ist schon so eine Kurzzusammenfassung von einer Städtetour mit All-Inclusive. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, dreimal kommt alles drin vor. Jesus wanderte umher und gelangte so in alle Städte und Ortschaften. Er brachte eine Botschaft, die alles verändert, und er heilte alle Krankheiten und körperlichen Gebrechen. All-Inclusive. Und dann geht es weiter. Jesus ist in diesen Städten unterwegs und er bringt ihnen diese allumfassende gute Botschaft in Wort und in Tat, das Evangelium und die Heilung ihrer Gebrechen. Und dann heißt es, als Jesus die Menschen sah, erfasste ihn großes Erbarmen mit ihnen, denn sie waren völlig am Ende, verlassen und verloren wie Schafe, um die sich kein Hirte kümmert. Da schärfte er seinen Schülern ein, schaut genau hin. Hier ist eine große Möglichkeit zu ernten. Doch es gibt nur wenige Menschen, die mit ganzer Kraft daran arbeiten, dass diese Ernte eingefahren wird. Deshalb bittet den Herrn, dem die Erntefelder gehören, darum, dass er seine Erntearbeiter auf die Felder hinausschickt. Zweimal sehen in diesen Versen. Als Jesus die Menschen sah, erfasste ihn großes Erbarmen. Und dann spricht er zu seinen Schülern und sagt, schaut genau hin. Das heißt, er sagt ihnen, tut dasselbe, was ich getan habe. Seht euch diese Städte an, mit meinen Augen. Und dann betet für sie. Hier ist eine große Möglichkeit zu ernten, doch es gibt nur wenige Menschen, die mit ganzer Kraft daran arbeiten, dass diese Ernte eingefahren wird. Ich habe drei Punkte, wie sich das gehört, für eine Predigt. Der erste heißt Wellnessurlaub oder Dienstreise. Wellnessurlaub oder Dienstreise. Der Text, den ich bis jetzt gelesen habe, ist in unserer Urlaubsreihe eigentlich ein bisschen unpassend, weil er unbequem ist und so ganz unurlaubig. Der klingt eher nach Arbeitseinsatz als nach Urlaubsreise. Und die Worte sind auch eher unbequem als erholsam. Und zwar in doppelter Weise unbequem. Es ist unbequem für die Städte, über die hier geredet wird, und unbequem für die Jünger, die bei Jesus sind. Fangen wir mal mit den Städten an. Jesus sagt, sie sind verloren, völlig am Ende, verlassen und verloren wie Schafe, um die sich kein Hirte kümmert. Welche Stadt würde sich so gerne beschreiben lassen oder bewerten lassen, damals oder auch heute? Stell euch vor, die OP titelt Marburg. Eine Stadt völlig am Ende, verlassen und verloren wie Schafe, um die sich kein Hirte kümmert. Das wäre keine gute Werbezeile. Marburg hat ja immer so verschiedene Werbezeilen. Als ich noch studiert habe, hieß es immer Marburg, studier mal Marburg. Das war also der Slogan. Jetzt heißt es ja Marburg, Stadt der Vielfalt. Und es gibt wahrscheinlich demnächst wieder neue. Man versucht immer, das Positive einer Stadt zu finden. Das Potenzial, das Gute, das Schöne, was man da findet. Das ist natürlich werbewirksam. All die vielen Studenten, die hier sind, Studierenden, und die, wenn sie dann mal fertig sind und ausschwärmen, die Welt verändern werden. Das ist ja alles was Positives, die schönen alten Bauten. Aber Jesus sieht offensichtlich tiefer oder er sieht noch etwas anderes hinter all dem Guten und Schönen. Er sieht nicht das Urlaubsparadies, sondern er sieht eine verirrte Schafherde und ein Feld, das reif ist zur Ernte. Ich habe am Anfang gefragt, wie sehen wir eigentlich unsere Städte? Was siehst du, wenn du Marburg siehst? Wenn du so morgens vielleicht von einer der Ortschaften umliegenden kommst und nach Marburg reinfährst, dann siehst du die Stadt so auf dem Hügel liegen oder in deinen Stadtteil fährst und du siehst die Häuser, die da stehen. Mit welchen Augen siehst du sie? Bist du so in dieser Rolle, das ist halt im Moment mein Lebensmittelpunkt, hier habe ich meinen Alltag, hier gehe ich einkaufen, hier studiere ich, irgendwann bin ich wieder woanders. Siehst du es als ein Ausflugsziel? Vielleicht bist du aus dem Umland und sagst, immer wenn ich nach Marburg fahre, samstags abends, dann ist irgendwie eine tolle Veranstaltung oder donnerstags abends. Oder siehst du Marburg als eine Schafherde, die ohne Hirten ist und als ein Erntefeld, in das Gott dich hineinruft? Das ist ja gar kein Kompliment. Die meisten Marburger würden sich wahrscheinlich bedanken, wenn man sie als Erntefeld bezeichnet. Vielleicht sind sogar einige hier, ja, und sagen mir, Moment mal, ich bin Marburger, ja. Ich mag das nicht, so bezeichnet zu werden. Und ich glaube, dass wir als Christen auch oft eine Angst haben oder eine Zurückhaltung, von dieser Verlorenheit zu reden, von der Jesus hier redet. Das war ja vor 100 Jahren, hat man sehr viel über die Verlorenheit der Menschheit geredet. Das passte auch so ein bisschen ins Lebensgefühl nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs und so. Das war alles düstere Zeiten. Aber heute ist das so ein bisschen so ein Unwort. Ja? eigentlich fühlen wir uns doch ganz gut. Eigentlich denken wir doch, wir kriegen die Dinge ganz gut in den Griff. Wir können doch alles irgendwie zum Guten wenden. Und das ist das Selbstbild, was wir haben. Dass wir denken, alles ist doch in Ordnung, solange es sich so anfühlt. Wenn ich mich nicht verloren fühle, dann bin ich doch nicht verloren. Und wir sehen vielleicht noch ein Arbeitsfeld da, wo es physische Not gibt oder soziale Not oder Hunger oder Armut. Dann denken wir, okay, das sind so die Bereiche, die vielleicht noch verloren sind. Aber der Rest, dem geht's doch eigentlich ganz gut. Aber das ist nicht die Perspektive von Jesus. Er sieht in die Herzen rein und sieht das bei vielen, die sich eigentlich auch gar nicht verloren fühlen, sondern eigentlich ein ganz gutes Leben führen und auch gute Menschen sind, auch vieles richtig machen. Trotzdem eine Verlorenheit, weil sie nicht in Übereinstimmung mit oder nicht in Beziehung zu dem Leben, der sie gemacht hat. Nicht in Übereinstimmung mit dem, was Gott in dieser Welt mit ihnen vorhat. Weil sie sozusagen an dem vorbeileben, was eigentlich die Realität dieser Welt ist. Wie können wir es also lernen, die Stadt, unsere Stadt mit den Augen von Jesus zu sehen? Die Reise, die Jesus seinen Jüngern anbietet, jetzt kommen wir zu den Jüngern, ist also kein Wellnessurlaub, sondern eher sowas wie ein Ernteeinsatz. Manchmal denkt man ja, Christsein ist sowas wie eigentlich so eine Wellnessoase. Ja? Die Gemeinde, das ist so die heile Welt und wenn wir die möglichst schön gestalten und gute Angebote machen und möglichst alle dahin einladen, dann geht es uns allen gut, solange wir als Gemeinde zusammen sind. Komm zu Jesus, dann geht's dir besser. Komm in unsere Gemeinde, da ist es cool, da gibt es gutes Programm und das macht Spaß. Aber eigentlich sucht Jesus keine Urlauber, sondern Erntearbeiter, zumindest nach dem, was er hier sagt. Das ist eine auch für uns unbequeme Wahrheit. Das ist nicht nur für die Stadt, in die wir leben, unbequem, sondern auch für uns. Wer immer sich einer Gemeinde anschließt, der bewirbt sich eigentlich für einen wichtigen Job, nämlich für einen Job beim Herrn der Ernte. Und das war schon damals das Problem. Die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenige. Dieses Problem hat übrigens nicht nur Jesus festgestellt, sondern auch einige seiner Zeitgenossen. Ein berühmter Rabbi aus der Zeit von Jesus, Rabbi Tarfon, etwas später lebte als Jesus. Wir haben mal sein Grab besucht, das ist sehr schön, auf so einem Hügel, oben gebaut unter einem Baum, so ein alter Steinsarkophag. Und er hat gesagt, kurz ist der Tag und viel ist der Arbeit, oder viel ist die Arbeit. Träge sind die Arbeiter und hoch ist der Lohn, aber der Meister drängt. Das hat er über Gott gesagt. Jesus lädt uns ein zu einem Perspektivwechsel. Er sagt, sieh die Stadt, in der du lebst, sieh die Städte, in die du hineinkommst, mit meinen Augen. Sieh die Menschen als eine Herde, die nach einem Hirten suchen, als ein Feld, das reif ist zur Ernte. Und sieh dich selbst auch mit meinen Augen, nämlich als ein Arbeiter und nicht nur als ein Urlauber. Der zweite Punkt, Sparpaket oder All-Inclusive. Der Titel ist ja Städtetour All-Inclusive. Wir haben schon gesehen, bei Jesus war alles drin in dem Paket, alle Städte, eine Botschaft, die alles verändert und die Heilung von allen Krankheiten. Und dann sagt er, betet darum, dass Gott Arbeiter in die Ernte schickt. Und im nächsten Vers, das ist eigentlich ganz witzig, ist Jesus derjenige, der das Gebet gleich in die Tat umsetzt. Also er sagt, betet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter schickt. Und im nächsten Vers schickt er seine Jünger und macht damit deutlich, hallo, der Herr der Ernte ist hier. Also Jesus hat seine Städtetour beendet und jetzt schickt er seine Jünger auf Städtetour. Aus der Menge rief Jesus seine 12 besonderen Schüler heraus. Er übertrug ihnen seine Vollmacht, besonders die Kraft, die unsauberen Geister ganz und gar zu vertreiben. Er befähigte sie, jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Es kommt eine lange Liste der 12 Apostel, die er da berufen hat. Und dann heißt es, Jesus schickte diese 12 Männer los mit einer klaren Handlungsanweisung. Geht nicht in die Gebiete der nichtjüdischen Nachbarvölker, betretet auch keine Siedlungen der Samaritaner, das waren so die Städte, die alle ein bisschen weiter weg waren, sondern Jesus sagt, es geht erstmal um die Städte hier. Stattdessen sollt ihr euch denen zuwenden, die zum Volk Israel gehören und orientierungslos herumirren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Geht zu ihnen und überbringt ihnen die Nachricht. Die himmlische Wirklichkeit ist jetzt zum Greifen nahe herbeigekommen. Bringt den Kranken Heilung, erweckt die Toten wieder zum Leben, befreit Leprakranke von ihrem Aussatz, vertreibt die Dämonen. Umsonst habt ihr es bekommen, so gebt es auch umsonst weiter. Das ist jetzt der Auftrag von Jesus. schickt seine Jünger auf eine neue Städtereise und die ist genauso all-inclusive, genauso ganzheitlich wie seine eigene Städtereise vorher. Predigt das Evangelium von der Herrschaft Gottes. Heilt die Kranken, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus und schenkt den Menschen, was ihr selbst geschenkt bekommen habt. Das steckt in diesem Wort, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch weiter. Da steckt das Wort Geschenk drin. Im Prinzip also macht genau das, was ich vorher auch gemacht habe. Macht das nach, was ich euch vorgemacht habe. Hier geht es also um ein ganzheitliches Dienen, all inclusive. Das ist ja heute auch ein Modewort, ganzheitlich klingt immer ganz toll. Ganzheitlich, manchmal wird es heute ein bisschen so missverstanden, dass man sagt, ganzheitlich heißt nicht durch Predigten oder Worte, sondern lieber durch Taten. Aber wenn man genau hinschaut bei Jesus, ist es ganzheitlich anders gemeint. Nämlich, da gehört alles dazu, all inclusive. Predigen, das Evangelium predigen, auch durch Taten, Heilung von Kranken, Auferweckung von Toten, Austreiben von Dämonen, also Dinge, wo man sich denkt, uiuiui. Ja? Und dann auch durch das Geben von dem, was man umsonst empfangen hat. Es gibt ja sehr verschiedene Typen von Christen und den einen gefällt das eine besser und den anderen das andere besser. Und so gab es auch in der Geschichte der Kirche immer verschiedene Phasen, in denen man das eine oder andere mehr betont hat. Es gab Zeiten und auch Strömungen, es gibt auch heute Leute, die sagen, vor allen Dingen das Wort ist das Wichtigste. Wir müssen den Leuten das Evangelium bringen, wir müssen predigen, wir müssen auf die Straße gehen, Apfelsinenkiste draufstellen und sagen, ja, was Sache ist. Das Wort von der Errettung, das Wort von Gott, wir müssen den Leuten das sagen. Und dann gibt es andere, die sagen, deine Predigten, deine Worte, das sind ja nur menschliche Überredungskünste. Du kannst niemanden zum Glauben überreden. Das muss Gottes Kraft bewegen. Und andere, die sagen, du machst viele Worte, aber dein Leben sieht ganz anders aus. Also, Worte sind eigentlich was Schlechtes. Und deswegen gab es andere Aufbrüche, zum Beispiel auch in den Pfingstkirchen, in den charismatischen Bewegungen, wo man gesagt hat, das Wort allein ist nicht ausreichend, sondern es muss die Kraft Gottes dazukommen. Und da wurden dann sehr stark diese Dinge betont, die Jesus hier auch seinen Jüngern aufträgt, nämlich Kranke heilen, Dämonen austreiben, Tote auferwecken und alles, was dort noch genannt ist. Und das ist in diesen Bewegungen viel passiert und auch dadurch sind viele Menschen zum Glauben gekommen. Und dann gab es wieder neue Vorwürfe. Diese Wortfans, die haben dann gesagt, ja, das ist ja alles nur Emotionen bei euch und das ist auch ganz unklar, wer weiß, wer da so am Heilen ist. Vielleicht ist ja irgendein böser Geist, der da heilt, also das Wort ist doch viel besser. Und dann gab es von der anderen Seite Leute, die sagten, und was ist, wenn das Wunder nicht passiert? Müssen wir nicht viel tiefer ansetzen? Müssen wir nicht in unserer Welt viel breiter für Heilung und Gerechtigkeit sorgen, als nur durch vereinzelte Wunder und Heilungen? Und so gab es dann oft einen dritten Weg, der gesagt hat, also nicht durch Worte und auch nicht durch irgendwelche christlichen Wundertaten und Zeichen und Wunder, sondern indem wir sozialdiakonisch uns einbringen in die Gesellschaft, indem wir uns um die Armen kümmern, für Gerechtigkeit sorgen, uns gesellschaftlich engagieren. Gutes tun, ohne darüber zu reden. Sich einsetzen gegen Armut, entweder in der eigenen Stadt oder in der Welt. Gastfreundschaft pflegen und das möglichst ohne Worte. Das sind so drei Wege, die immer mal wieder auftauchen und jeder von uns fühlt sich dem einen oder anderen vielleicht mehr verbunden. Ja, der Verkündigung mit Worten oder den Heilungen und Wundern oder mehr so dem sozialdiakonischen Engagement. Aber wir sehen bei Jesus, dass er all das zusammenbringt und dass er seine Jünger auch mit all dem beauftragt. Deswegen all inclusive, das alles gehört dazu. Und das Problem ist oft bei uns Christen, dass wir das eine gegen das andere ausspielen. Dass wir das eine betonen und indem wir das andere schlecht machen. Wir treten für den einen Weg ein und dann sagen wir, ah, wie du es machst, ist aber doof. Das macht man heute nicht mehr so. Oder das funktioniert ja nicht. Aber bei Jesus gehört das alles zusammen. Jesus möchte nicht das Sparpaket, dass wir nur einen Teil von dem umsetzen, was er gesagt hat, sondern alles zusammen. Und das versuchen wir auch als Christustreff, dass wir diese Dinge zusammenhalten. Wir haben immer eine große Betonung gehabt, auch auf Predigt, auf Worten, das Evangelium weiterzusagen in solchen Gottesdiensten wie hier. Aber auch auf der Straße, wir hatten immer mal Teams, die auf die Straße gegangen sind und da irgendwie Theater gespielt haben oder Leute angesprochen haben. Also Dinge, wo man heute sagt, ob man das noch so machen kann. Irgendwo in der Mensa einen Tisch hingestellt, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Das sind Worte. Und ich glaube, dass viele Leute auf solche Worte auch warten. Manchmal wünsche ich mir, wir würden da manches wieder von wiederbeleben. Oder an der Uni. Es gibt so viele Vorträge an der Uni, wenn ihr mal schaut, was da so alles aushängt, über alle möglichen Themen, aber ganz, ganz selten über ein christliches Thema. Warum gehen wir da nicht auch mal hin und sagen, lass uns doch auch mal über Gott reden? Und ich glaube, in der Tat, früher war es so, dass Christen manchmal ein bisschen zu wortlastig waren, dass sie viel geredet und wenig getan haben. Und deswegen hat uns auch dieser charismatische Impuls gut getan, wo wir gelernt haben, dass Gott auch durch seine Kraftwirkung unter uns etwas verändern will, durch Heilungen, durch Wunder. Wir erleben das jetzt gerade zur Zeit wieder verstärkt, dass Menschen durch Gebet geheilt werden, auf überraschende Weise, da wo man es gar nicht erwartet. Und wir wollen das gerne auch weiter fördern. Wir haben jetzt auch in Volkenroda ein Seminar dazu gehabt, wie man für Kranke beten kann. Wir wollen das auch hier in Marburg wieder weiter anbieten und dafür auch schulen. Wenn ihr an sowas Interesse habt, dann meldet euch gerne, dass wir wirklich das auch umsetzen, was Jesus gesagt hat. Heilt die Kranken, treibt die bösen Geister aus. Wir glauben, dass das wirklich eine Realität ist, auch in die Jesus uns hineinstellt. Man muss sich natürlich da verantwortlich mit umgehen, aber trotzdem kann man es nicht einfach ausblenden. Und wir glauben auch als Christustreff, dass dieser dritte Bereich dazugehört, dass wir uns wirklich auch in der Gesellschaft, in der Stadt, in der wir leben, mit einbringen, dass wir versuchen, Strukturen zu verändern, dass wir versuchen, politisches Bewusstsein zu schaffen und auch in diesem Bereich das Evangelium weiterzugeben. Und das gerade nicht gegeneinander auszuspielen, sondern alles drei zusammenzuhalten. All inclusive. Es gibt ja dieses viel zitierte Wort im Moment vom heiligen Franziskus. Predige das Evangelium und wenn nötig auch mit Worten. Sehr beliebt, aber es ist vom heiligen Franziskus nie gesagt worden, das ist das Dumme daran. Und wenn man sich das Leben von Franziskus anschaut, ist es von ihm auch nie gelebt worden. Franziskus war einer der feurigsten Prediger seiner Zeit. Der war so ein Apfelsinenkistenmensch, hat sich überall hingestellt und hat gepredigt, so was das Zeug hält, morgens, mittags, abends. Aber er hat auch die Hände aufgelegt und hat Heilungen erlebt. Er hat ganz viel Dämonen, böse Geister ausgetrieben, erstaunliche Geschichten. Es gibt sogar eine Geschichte in Arezzo, wo es Streit gab unter der Bürgerschaft. Da haben sich die Leute miteinander gestritten und Franziskus hatte den Eindruck, dass da irgendwas böse Geister dahinter stecken. Und dann haben sie die bösen Geister aus dieser Stadt ausgetrieben und dann gab es plötzlich Frieden und Versöhnung in der Stadt. Spannende Geschichte, könnt ihr mal in den alten Berichten von Franziskus nachlesen. Und er hat sich auch um die Armen gekümmert, hat dafür gesorgt, dass Krankenhäuser gebaut werden. Also er hat das auch all inclusive gemacht und ich glaube, davon können wir viel lernen. Und jetzt noch der letzte Punkt, wie komme ich hin vom Sparpaket zum all inclusive? Es gibt noch die Verheißung, das ist mein dritter Punkt, die Reisebegleitung wird gestellt. Das ist ein bisschen über unseren Predigttext hinaus, aber da gibt es noch ein Versprechen von Jesus, weil er wusste, dass seine Jünger durchaus die gleichen Ängste haben wie wir. Kann ich das überhaupt? Kommt das nicht doof an? Was sagen denn die Leute? Bin ich überhaupt stark genug dafür? Was mache ich, wenn mich jemand was fragt und ich kann keine Antwort geben? All das wusste Jesus und deswegen hat er seinen Jüngern gesagt, macht euch keine Sorgen, fragt euch nicht ängstlich, wie können wir unsere Botschaft klar überbringen, was sollen wir nur sagen, denn Gott wird euch alles eingeben, was ihr sagen sollt, genau zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr es braucht. Denn letztlich seid ihr selbst gar nicht verantwortlich für eure Worte, der Geist Gottes, eures Vaters, wird durch euch sprechen. Und ich glaube, dass hier der Schlüssel liegt zu allem, was ich bisher gesagt habe. Wir können ganz viele tolle Programme haben, uns ganz viel vornehmen. Ah, ich will allen von Jesus erzählen. Ich möchte Kranke heilen, Dämonen austreiben. Ich möchte ganzheitlich mich in der Gesellschaft einbringen. Das bleiben alles menschliche Programme, wenn nicht Gott das mit seinem Geist unterstützt. Wenn Gott uns nicht die Kraft dafür gibt. Es geht ja nicht darum, dass wir uns selbst verkaufen, sondern dass wir von Gottes Herrschaft reden. Und Gottes Herrschaft beginnt da, wo ich in meinem Leben die Herrschaft an Gottes Geist abgebe und mich erfüllen lasse vom Geist Gottes. Ich glaube, ohne die Hilfe des Heiligen Geistes wäre all das, was ich bisher gesagt habe, ein Stressfaktor. Ein Appell, der Angst macht, der sich sehr mühevoll anhört. Aber Jesus sagt, habt keine Angst, sondern ich will euch den Heiligen Geist senden und der wird euch die richtigen Worte zur richtigen Zeit geben. Und deswegen wollen wir jetzt dazu einladen, während der Lobpreiszeit, während wir jetzt weiter Lieder singen, möchte ich euch einladen, ganz gezielt das Gebet zu suchen. Hier nach vorne zu kommen, wir haben ein paar Mitarbeiter, die für euch beten wollen und die euch speziell hineinsenden wollen in diesen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wofür ihr beten lassen könntet. Ihr könntet bei dem ersten Punkt anknüpfen, dass ihr sagt, ich möchte gerne lernen, Marburg mit den Augen von Jesus zu sehen. Ich möchte diese Liebe, die bei Jesus da ist für alle Städte, ich möchte die gerne auch in meinem Herzen haben. Ich möchte die Menschen so sehen, wie Jesus sie gesehen hat. Dann komm nach vorne und lass dafür beten. Oder das Zweite, dass du sagst, ich möchte mich hineinstellen in diese Ernte. Ich möchte mich Gott anbieten als Arbeiter. Ich möchte sagen, hier bin ich, sende mich. Ich möchte diesen Auftrag annehmen. Dann kannst du auch hier vorne für dich beten lassen. Oder wenn du bei dem dritten Punkt anknüpfen willst und sagen möchtest, ich brauche diese Kraft des Heiligen Geistes, ich brauche die Erfüllung von Gott, ich brauche wirklich seine Worte, seine Kraft in meinem Leben, um diesen Dienst zu tun, dann komm auch nach vorne und lass für dich beten. Lass uns dafür beten, so wie es Jesus gesagt hat, dass der Herr der Ernte Arbeiter in seine Ernte schickt und dass wir diese Arbeiter sein können und dass er uns seinen Geist gibt, um uns zu befähigen zu dieser Städtetour, damit wirklich alles mit dabei ist, was er uns gesagt hat. Ich beginne mit einem Gebet und dann werden wir Gott loben und ihr könnt dann auch zum Gebet nach vorne kommen. Jesus, danke, dass du als Erster uns vorgelebt hast, wie das aussieht, wenn wir mit deiner Liebe die Menschen in unserer Stadt sehen. Und wir hören diesen Auftrag von dir, dass wir das Evangelium weitersagen sollen, dass wir Krankheiten heilen sollen, dass wir weitergeben sollen von dem, was wir geschenkt bekommen haben. Und wir wollen uns dir öffnen, und ich bitte, dass du uns hineinnimmst in diese Bewegung, die du schon angefangen hast. Sende deinen Heiligen Geist. Erfülle uns mit Kraft. Ohne dich können wir nichts tun. Mach uns zu Jüngern, die mit an deinem Werk arbeiten. Komm, Heiliger Geist. Komm, Herr Jesus. Amen.